haben wir Zeit, Dr. Axel Friedmann von der Monash University in Melbourne zu hören. Axel Friedmann hat was sehr Spannendes, eine Dissertation geschrieben über Stellen in der Philologie. Und er hat jetzt ein Buch veröffentlicht im Rombach Verlag in Freiburg über eine Art Kultur- und Mediengeschichte der Ähnlichkeit. Und ich denke, dass dieser Vortragsteil im Rahmen dieses Buchprojekts auch sich konturiert hat. Und wir freuen uns, dass du hier bist, Axel, und du hast das Wort.
Danke. Und ich darf euch beiden, also den Organisatoren, jetzt schon mal von meiner Seite aus danken. Mache ich später nochmal, aber ganz großartig. Auch Thema Vorrede darf ich nicht. Ich habe gerade einen Zeitplan gekriegt. Aber ich muss das eine Ding sagen, das ging mir nicht aus dem Kopf, diesen Kinderspruch, diesen bösartigen Kinderspruch. Alle gucken aufs brennende Haus, nur nicht Klaus, der guckt raus. Und das ist so dieses Blumenbergsche, der Philosoph, der das Drama beobachtet. Das haben sich die Kinder Reimer natürlich nicht gedacht, dass das sozusagen die Geburtsstunde der Philosophie ist. Das Unbeteiligtsein am Drama, aber die Beobachtung des Dramas. Und das fand ich interessant beim Hausthema, weil jeder geht anders ins Haus rein. Man weiß nicht so genau, ob man drin ist oder von draußen drauf guckt. Ist ein interessantes Thema, also weil es einem doch unter den Händen wegläuft. Und meine erste Reaktion war auch, nachdem Heiko die Einführung gemacht hat, ich dachte, oh mein Gott, jetzt halte ich hier diesen schäbigen, so einen alten, so einen, ja, aus vergangenen Zeiten Vortrag eigentlich.
Wir schätzen auch das Alte.
Ja gut, dann jetzt, das war es auch, Vorrede. Sigmund Freud ist Anfang des 20. Jahrhunderts das Eigenheim unheimlich geworden. Und 1914 erlassen mit der Formulierung von der transzendentalen Obdachlosigkeit des Romans Georg Lukács die Moderne von der Bürde bei ihrer literarischen Lektüre Geborgenheit und Stabilität einzufordern. Kurzes Zitat, die Form des Romans ist, wie keine andere, ein Ausdruck der transzendentalen Obdachlosigkeit. In einer unentwirrbaren Verschlungenheit kreuzen sich hier die Gattungen als Zeichen des echten und unechten Suchens nach dem nicht mehr klar und eindeutig gegebenen Ziele. Lukács' idealtypische Gegenüberstellung von einer geschlossenen, sinnstiftenden Totalität der Antike und einer auf Permanenz gestellten offenen Form der Sinnsuche in der Moderne verweist indirekt auf die Bedeutung der Renaissance, wenn er die literarische Moderne mit Dante und Cervantes beginnen lässt. Auf jeden Fall aber scheint seine geschichtsphilosophische Romantheorie mit dem Topos der Obdachlosigkeit literaturwissenschaftliche Projekte inspiriert zu haben, die auch an den Helden und sein Wetter, Delius, Dissertation, in der Literatur denken lassen. Etwa so, dass bei Regenwetter schlicht, wie es in Stifters Nachsommer heißt, im Rosenhaus gelesen wird. Dass die Architektur in der literarischen Moderne vielleicht eher die Lektüren ihrer Protagonisten als diese selbst beherbergt, so die These im Folgenden, ist dabei kein exklusives Kennzeichen moderner Literatur, sondern zugleich bereits auch in der enzyklopädisch ausgerichteten Gedächtnistheorie der Renaissance angelegt, deren suspendierte, referenzielle Logik es nur noch zuließ, auf handfeste Strukturen wie Wände, Räume, Häuser imaginär oder legendär, also über Lektüren, zu verweisen. Die Renaissance macht aus dem gesicherten Zusammenhang von imaginiertem Topos und Hausbegehung, wie ihn die antike Mnemotechnik der Rhetoriklehren auswies, eine Lektüre imaginierter Architekturen und virtueller Räume, die sich der Proliferation des Schriftraums infolge des Buchdrucks und der Dynamisierung visueller Strukturen durch die Erfindung der Perspektive verdankt. Mit Albertis perspektivischem Fenster aperta, wird das Haus löchrig. Ich begebe mich nun zunächst in das Haus von De Sessentis aus Joris Karl Huysmans Roman Gegen den Strich, Arrivur von 1884, dann zurück in die Häuser des Proteus in Giordano Bruno, De Imaginum Signorum et Idearum Compositione von 1591. Und das ist der Kontext des Buches, das Bruno. Ich habe Bruno da in einem ganz anderen Kontext behandelt, aber ich finde, er ist es wert, dass man ihn mal vorstellt, weil er fast unlesbar, aber faszinierend ist für uns heute. Also da sind schon die größten Bruno-Kenner scheitern immer wieder an Versuchen, ihn historisch deduktiv zu erfassen oder über lullistische Kommunikationslogiken und so weiter. Und trotzdem lesen sich seine Texte sehr, sehr modern als Signifikationstheorien. Ja. Und in diesen Theorien spielt das Haus eine ganz zentrale Rolle, aber eben eine ganz andere als in der antiken Mnemotechnik. Also erst zu Heusmanns Gegen den Strich, den Literaturgeschichte als Roman des Ästhetizismus verbucht oder der Dekadenz, des Essentes, letzter Ahn eines Adelsgeschlechts, 30-jährig, bereits in jungen Jahren ohne Neigung für die lebenden Sprachen, seine Zeit mit Lesen und Träumen verbringend und zunehmend menschenverachtend, da er sich selbst auch in der Literatur nicht mehr aufgehoben fühlt, zieht sich aus der Pariser Gesellschaft zurück in ein Landhaus, das er sich zugelegen hat, Zitat, ohne irgendeine Adresse zu hinterlassen. Zitat Ende. Das Innere des Hauses, wo sich Zitat Spiegel selbst ineinander spiegelten, wo Essentes Wände wie Bücher einschlägen lässt, dient ihm als Ort der Örter, sein eigenes Lebensprojekt, das Projekt der Eigentlichkeit in Angriff zu nehmen. In der selbst geschaffenen Künstlichkeit seiner Umgebung wird sich des Essentes zu seinem Vergnügen und nicht mehr zu Erstaunen anderer ein Hausinneres komponieren, das seinen Bedürfnissen nach Einsamkeit und Eigentlichkeit genügt. Nicht von ungefähr spielt die Etymologie des Namens, des Essentes, auf das Wesentliche, des Essences, das Heilige, des Saint, und das räumlich Eingeschlossene, des Enceintes, an. Ortsveränderungen nimmt des Essentes nur noch in seiner Imagination vor. Im Inneren, im Selbst, des Inneren im Haus. Seine idiosynkratisch zusammengestellte Bibliothek dient dabei Lektüren, die dazu anregen sollen, seinem Geist auf die Sprünge zu helfen, um letztlich von diesem Selbst abzusehen und Halluzinationen herbeizuführen, die, Zitat, die Wirklichkeit durch den Traum von der Wirklichkeit ersetzen helfen sollen. Das Interesse an Lektüre und Sprache dient aber nicht nur als Vehikel in eine eigene, selbstgeschaffene Welt der Fantasie, sondern steht zugleich auch für die Materialität, für die Körperlichkeit von Welt und Sprache ein. Zitat, das Interesse, das des Essentes der lateinischen Sprache entgegenbrachte, wurde nicht geringer jetzt, da sie ganz verfaulte, ihre Glieder abfielen und ihr Eiter floss und sie in all der Verwesung ihres Korpus kaum noch feste Bestandteile aufzuweisen hatte, die ihr die Christen herauslösten, um sie in der Lake ihrer neuen Sprache einzulegen. Ganz im Gegenteil. Sprache und Korpus bleiben für des Essentes untrennbar verbunden. Und als er seine Bibliothek neu zu ordnen beginnt und dabei materielle Parameter wie Papierqualität, Schrifttypen oder Einbände der Bücher nun eine Ordnungsfunktion mit übernehmen, bleibt vom unvollendeten Projekt folgendes Bild zurück. Zitat, in dieser Erstarrung, dieser untätigen Langeweile, worin er versank, ärgerte ihn seine Bibliothek, die er nicht zu Ende geordnet hatte. Da er sich aus seinem Sessel nicht mehr fortrührte, hatte er ständig seine weltlichen Bücher vor Augen, die schief auf den Regalblättern standen, übereinander lagen, sich gegenseitig stützten und wie gekniffte Karten auf dem Rücken oder den aufgeschlagenen Seiten balancierten. Diese Unordnung schockierte ihn umso mehr, als sie sich scharf von dem vollendeten Gleichgewicht der religiösen Werke abhob, die sorgsam eingereiht an den Wänden paradierten. Zitat Ende. Das Bild religiöser Ordnungsstiftung und weltlichem Chaos, das sich des Essentes bietet, weist auf den Topos der transzendentalen Obdachlosigkeit voraus. Aber Sinnstiftung in Huysmans Roman Gegen den Strich ist nicht mehr über die Darstellung der Zerrissenheit des modernen Subjekts, der Produktivität des Geistes zu gewinnen, sondern in den Auseinandersetzungen mit Lektüren. Neben den polemischen Ablehnungen oder emphatischen Vereinnahmungen literarischer Stile, philosophischer oder theologischer Abhandlungen, dem Lob oder Tadel von Autoren und ganzer Epochen, die einen Großteil des Textraumes einnehmen, verdingt sich des Essentes zudem mit weiteren Künstlichkeiten und Köstlichkeiten der mechanischen wie der schönen Künste. Gegenüber den raumgreifenden, reflektierenden Monologen über Literatur, Großwerke, Edelsteine, Bilder alter Meister, Musik und anderes mehr nimmt sich die Handlung bescheiden aus. Im Verlauf der Zeit erkrankt des Essentes an seiner Lebensweise. Sein körperliches Aussehen ist, wie die lateinische Sprache, ein Bild der Schwäche, das sich ihm im Spiegel darbietet. Er diagnostiziert eine Neurose und wird über die Einnahme einer Tinktur und anständigem Essen wieder genesen. Damit bricht das Experiment der Eigentlichkeit ab. Des Essentes wird nach Paris zurückkehren und das Haus aufgelöst. Aber nicht die Architektur, das Haus hat Dissentis Leben bestimmt, geformt, zusammengehalten, sondern die Lektüren, Halluzinationen oder Ansichten von Meisterwerken bilden die Nachtroutinen seines Lebens. Und die Künstlichkeit der Körper, der Sprache, der Lektüren und Kunstansichten bestimmt so auch das Ende des Romans, der wie das Ende des Lebens daherkommt. Ein Leben ohne Kunst und Lektüre, ein Leben ohne Kunst und Lektüre kann sich nicht behaupten. Das deutet die Schildkröten-Episode bereits an. Angeschafft, um etwas Bewegung auf den Orientteppich zu bringen, ist De Sessentis das Gehäuse der Schildkröte als Schmuckstück zu grob und lässt in den Panzer Edelsteine einarbeiten. Die Schildkröte verendet, denn ihr bescheidenes, ortsgebundenes Dasein ist dem gleißenden Luxus der Kunststeine nicht gewachsen. Nicht anders wird es De Sessentis selbst gehen, dessen Leben ohne Hoffnung scheint, nachdem er sein Leben als Lektüre mit dem geselligen Leben in Paris eintauschen muss. Damit endet konsequenterweise der Roman. In der wirklichen Gesellschaft gibt es bestenfalls ein Nachleben, nicht der Rede wert, nicht der Lektüre, nicht des Lebens, nicht des Romans. Dass das Leben und die Imagination der literarischen Helden immer schon von Literatur und Lektüre bestimmt war, ist möglicherweise der Locus Locorum der modernen Literatur, des modernen Romans, seitdem Don Quixotes Lektüren mittelalterliche Epen in seine Lebenswirklichkeit vorbildlich imaginieren lassen. Diese literarische Spur eines Zusammenhangs zwischen Imagination, Lektüre und Architektur findet sich ebenfalls in der Gedächtnistheorie der Renaissance. Und ich wusste nicht, was jetzt voraussetzt. Vielleicht kann ich ein bisschen springen, aber ich wollte ein paar Sachen zur Gedächtnistheorie sagen oder eher nicht. Kann man das? Ja, doch. Und der Speed ist auch ganz gut oder ja, ist nicht? Ja, okay. Ich kann noch schneller lesen. Nee. Ich kann auch offen sprechen und dann dauert das immer endlos lange. Also gut, mit Blick auf die historischen Diskurse. Der abendländischen Kultur zum Gedächtnis hat Harald Weinrich die entscheidenden Metaphernfelder ausgemacht, Wachstafel und das Magazin. Die Unterscheidung lässt sich auf die platonische zwischen Mneme, also Wachstafel, direkte Erinnerung ohne äußere Zeichen, und Hypomnesis, die Erinnerung fern äußerer Zeichen, beziehen. Eine Unterscheidung, die zudem implizit die zwischen Oralität und Literalität mit sich zieht. Dabei hat Derridas Lektüre der platonischen Unterscheidung von Mneme und Hypomnesis deutlich gemacht, dass auch die zeichenlose Erinnerung noch der Zeichen, hier der Schrift als Pharmakon, bedarf. Kein Gedächtnis ohne medialen Einschlag. Das Haus lässt sich hier problemlos zum Modell Magazin hinzurechnen, das in der antiken Mnemotechnik als vierter Teil der Rhetorik bekanntlich dem Redner Sicherheit und Kontrolle im Umgang mit den aufzusuchenden Loci versprach, deren Qualität für das Gedächtnis in ihrer Bildlichkeit, rhetorisch formuliert, in ihrer Ekphrasis lag. An der Festigkeit und Verlässlichkeit des Hauses ändert auch die so oft bemerkte Tatsache nichts, dass bereits im Gründungsmythos der Gedächtnistheorie, in der Simonides von Chaos-Erzählung, die in allen einschlägigen antiken Gedächtnistheorien erwähnt wird, das Haus zusammenbricht und erst in seiner imaginären Rekonstruktion eine verlässliche Orientierungsfunktion für das Gedächtnis abgibt. Kennen alle diesen Mythos, Haus bricht zusammen? Gut. Festzuhalten bleibt, dass sich die Identität zwischen imaginiertem und realem Haus in der antiken Mnemotechnik einer referenziell gedachten Repräsentationslogik verdankt. Das imaginierte Haus ist einem realen Haus nachempfunden. Diese Logik fällt in der Renaissance der neuen Raumvorstellung zum Opfer, die auch die stringente Funktionsweise des Hauses auflösen wird. Getragen wird diese neue Raumvorstellung von zwei Kulturtechniken, von der Erfindung der Perspektive und den durch den Buchdruck endlos vervielfältigten Raum der Schrift. Epistemologischen Ausdruck findet die neue Raumvorstellung in den Überlagerungen von Gedächtnistheorie und Enzyklopädie. Auch die Enzyklopädien sind bereits seit dem Mittelalter unter Namen und Adressen zu finden, die auf das Engste, auf Räumlichkeiten anspielen. Wenn man im Zettler mal nachguckt, ja, da findet man also Theatrum, Thesaurus, Polyanthea, Bibliothek, Museum, Archiv, Palast, Pandekta, Spiegel, Polymathia, Schauplatz, Schaubühne, Schatzkammer, Rüstung, Bücherzimmer, Garten, Messe. Im engeren Sinne aber wird häufig erst Reichs nach der Erfindung des Buchdrucks erschienene Margareta Philosophica Nova von 1503 als erste bedeutende und die Form des Genres bestimmende Enzyklopädie ins Spiel gebracht. Reichs Enzyklopädie orientiert sich am Universitätskanon der Artes Liberalis. Abgebildet wird diese Ordnung unter anderem auf einem Holzschnitt, der Inschriften auf der Außenwand eines Turms über Fenstern zeigt, aus denen jeweils Gelehrte den Leser anblicken. Mit dem Beginn der Enzyklopädien, mit dem forcierten Aufeinandertreffen von internem, personalem Gedächtnis und externem, schriftlichen Gedächtnis verändert sich die Gedächtniskunst. Elisabeth von Samsonow hat in den Enzyklopädien im Prinzip die letzte Phase der Gedächtnisrevolution der Renaissance ausgemacht. Auf jeden Fall übersteigen die intertextuellen Topografien der Enzyklopädie die Erinnerungstopik der alten Mnemotechniken. Und so überrascht es wenig, dass die Topik selbst als Ordnungsmodell der Enzyklopädie relativ zügig von der alphabetischen Ordnungsfigur des Lexikons abgelöst wird. Was nun in der Enzyklopädie bzw. der Gedächtnistheorie aufeinandertrifft, ist einerseits der endlose Raum der Schrift mit einer Architektur, die nur reale Limitierung aus Statik und Stein kennt. Das gilt auch für die Stadt als Gedächtnismodell. Andererseits drängen sich Vorstellungen von Mobilität und Transparenz, die sich der Erfindung der Perspektive verdanken, den Architekturen auf. In sozialgeschichtlichen Zugriffen können die ersten zentralperspektivisch zu nennenden Bilder Lorenzettis um 1315 als Ergebnis des dominanten Habitus der Zeit verstanden werden. Entsprechend sind die hier aufstrebenden Kaufleute der Städte gewesen, deren zunehmende kulturelle Bedeutung und Macht die Entwicklung der Zentralperspektive erst ermöglichten, indem sie von Vorstellung der Statik und Hierarchie in der Heilslehre zur Vorstellung von Mobilität und Verortung infolge der Auseinandersetzung mit Handelskonkurrenzen übergingen. Im engeren Bild historischen Kommentar wird die Zentralperspektive als Folge einer fortschreitenden Mathematisierung des Sehens von Euklid bis Kepler dargestellt, wobei erst Leonardo dann bildliches Darstellen als Kunst und mathematisches Sehen zusammengebracht habe. Vorstufen dieser Verbindung legen aber mit Brunelleschi und Alberti bereits vor, und es ist insbesondere Alberti, der mit dem Topos des offenen Fensters das Haus durchlöchert. Ich zitiere eine sehr interessante Arbeit von Anne Friedberg, um das kurz zu machen, Virtual Window, das geht sozusagen von Descartes bis Microsoft. Über Alberti schreibt Friedberg, contrary to the common and flawed use of Alberti's window as a model for realistic representation, Alberti supplies us with a Renaissance root for a concept of a windowed elsewhere. Not a realism of subject matter, but a separate spatial and temporal view. Die Perspektive, von Kittler als eines der Arkana neuzeitlich europäischer Macht apostrophiert, schafft aber nicht nur neue Räume in optischen Theorien, militärischen Anwendungen, technischen Skizzen und schönen Bildern, sondern schlägt selbst auch auf den Buchdruck hindurch. Sie erzeugt, so Graevenitz, erstmals die Vorstellung, die Schrift besitze ein perspektivisches Schriftbild und die, Zitat Graevenitz, illusionistische Transparenz der perspektivischen Finestra Aperta wird, so zur Metapher, für die Transparenz des Geschriebenen und Gedruckten im Verstehen selbst. Transparenz, Mobilität und Unendlichkeit des Raumes in perspektivischer Schrift, so möchte ich zusammenfassen, lässt die Stabilität der Zwillingsfigur von Haus und Imagination der antiken Mnemonik zusammenbrechen. An ihre Stelle tritt eine Dynamik von Lektüren im Haus. Dort, wo sich die Gedächtnistheorie weiter ungebrochen am Haus als feste Orientierungsgröße klammert, ist sie banal und in der Folge zeigt wenig erfolgreich. Die neue Rhetorisierung der Räume in der Renaissance verlangt nach Spektakel. Das Haus wird vom Theater abgelöst. Zumindest, wenn man den Erfolg der Metapher zugrunde legt. Unwidersprochen besitzt Camillos Theater des Gedächtnisses, Teatro della Memoria von 1550, das größte Prestige in der Renaissance. Camillos Theater positioniert den Betrachter auf der Bühne und lässt das Wissen in Bild und Wort entlang der Sitzreihen im Zuschauerraum aufsteigen. Die magische Ordnung über die Zahl 7, 7 Säulen, 7 Sitzreihen, 7 Planeten, Gottes Schöpfungsplan, sozusagen, die in einer Kombinationslogik es gestatten sollten, das gesamte Weltwissen darzustellen, bleibt allerdings in einem Punkt im älteren Modellhaus verpflichtet. Das Theater selbst ist in seiner Struktur klar erkennbar und seine Loki systematisch begehbar. Also man sieht, man kann sozusagen diesen Raum begehen, man erkennt ihn auch. Bei Bruno kann man gar nichts mehr begehen. Und das scheint irgendwie, die Gründe sind nicht ganz klar, aber bei Bruno wird Orientierung und imaginierte Logik der Loki neben Rückgriffen auf die lullistische Buchstabenkombinatorik und geometrischer Figurendynamik Lektüren aufgegeben. Und das ist wirklich signifikant anders, dass Bruno seine Vorstellung oft über Lektüren, die nicht mal als Lektüren angegeben sind, aber ich gebe später ein Beispiel, wo es explizit sagt, so wird gelesen und so wird dann imaginiert. Ja. Und das ist anders als in den klassischen am räumlichen Modellen oder am Haus oder am theaterorientierten Gedächtnismodellen der Renaissance. Sozusagen bei Bruno wird sozusagen die Lektüren aufgegeben, das Haus wird zur unendlichen Architektur, geht in den unendlichen Raum über. Zu Bruno. Was Brunos unvollendet gebliebenes Werk, die Imaginum, ausmacht, ist modern gesprochen das Zusammentreffen einer mnemonischen, und ich zitiere Yeats, highly abnormal way in which the distribution of memory rooms is involved with magical geometry and the system is worked from above by celestial mechanics. Mit einer Signifikationstheorie, die Bruno zwar nicht zum Vater der postmodernen Weltinszenierung macht, aber seine Reflexionen zum Thema Bild stehen dennoch am Anfang einer bewusstseinstheoretischen Tradition, deren technische Realisierung heute allen als Medialisierung der Welt vor Augen steht. Der Bruno-Forscher Thomas Leinkauf hat allerdings davor gewarnt, Brunos Denken vorschnell für die Moderne zu vereinnahmen und stattdessen dafür plädiert, alle innovativen Dimensionen, die sich hier zeichentheoretisch, mnemonisch oder kombinatorisch in die Imaginum eingeführt werden, auf ihre ontologische Grundstruktur hin zu beschränken. Denn bei aller zeichentheoretischen Kritik Brunos führe an der, Zitat, final teleologischen Dimension des brunoschen Denkens kein Weg vorbei. Gegen Leinkaufs kritische Warnung wäre einwendbar, dass es aus heutiger Sicht der Dinge auch erlaubt sein muss, den historischen Kontext des brunoschen Denkens nicht zu verabsolutieren, um die Lektüre des Raumes nicht durch den Raum der Lektüren zu beschränken. Denn der eigentliche Raum der Auseinandersetzungen mit den mnemotechnischen Bildern ist der Raum der Schrift. Die architektonischen Räume, die Atrien, die Häuser und die Felder, die Imaginum als räumliche Ordnungsvorstellung entwirft, werden hier unendlich vervielfältigt und lesbar nur noch, wenn man den Wortmetamorphosen folgen kann, aber kaum mehr einsehbar oder vorstellbar. Allein die Komplexität der Gedächtnisräume und ihre mysteriöse Systematik im ersten Buch macht das Haus unbegehbar. 24 Atrien mit jeweils 8 anhängenden Loci und jeder Locus mit bis zu 3 anhängenden konkreten Bildern. Hinzu kommen 12 Kammern der personifizierten Harmonie und 30 Kammern der harmonisierenden Formen von Gedächtnisbildern. Schließlich werden noch 15 weitere Felder angefügt, jedes wiederum mit 9 Loci ausgestattet und jeder Locus mit 5 anhängenden Bildern. Nimmt man nun allein die Atrien für den Anfang, zählt man grob 576, 24 Atrien, mit jeweils 8x3 Loci, ortsgebundene Bilder. Und wenn man sich das durchliest, das ist tatsächlich so wie ein Diagramm. Die gucken einen an. Man kann also wirklich so nach der tokuschen Version kann man schön Osten, Westen, Norden, Süden. Und es sind also wirklich immer nur abstrakte Begriffe. Man schlägt eine Seite nach der anderen auf und soll also über diese Begriffe jetzt das gesamte Weltwissen imaginieren. Das funktioniert für uns heute nicht mehr. Ja? Ich weiß nicht, ob das für Bruno selbst jemals funktioniert haben kann. Ich meine, das Buch ist unvollendet geblieben, aber es war zumindest der Plan. Das war auch Camillos Plan, das war der Plan aller Gedächtnistheorien. Ja? Aber das ist wirklich eine Leseaufgabe, an der man scheitert. Ja? Und das betrifft aber nur da, wo die Räumlichkeit eingeführt wird. Also wo sozusagen klare Atrien-Haus-Referenzen gemacht werden, wo die Lektüre eingeführt wird, ist das nicht mehr der Fall. Passend zu zur räumlichen Unübersichtlichkeit kokettiert die Imaginum ausdrücklich mit dem Ungewohnten. Das Haus wird unheimlich, die Lektüre aber zugleich Ordnungsmodell. I shall seem to have realized something quite uncommon. And no one will comprehend everything in all modes unless he shall also perhaps believe. Yet, except the blind, none will be disappointed by reading this book. Eine untergründige, gegenseitige Abhängigkeit von Darstellung und Darstellendem ist in die Imaginum entgegen der Descartes'schen Vorstellung eines transparenten Repräsentationsverhältnisses im Zeichen immer mit im Spiel. Die Spannung zwischen dem äußeren Apparat, Auge, und der äußeren Form, Buchstaben, Spuren, Zeichen, Bilder, zwischen dem inneren Apparat, Geist, und der inneren Form, Bedeutung, Gedächtnisbild, wird bei Bruno weder dialektisch aufgelöst noch strikt differenztheoretisch behandelt. Stattdessen ziehen sich diese Spannungen durch seine Schriften und es ist nicht immer eindeutig entscheidbar, von welcher Form gerade die Rede ist. Genau wie auch die Figur des Proteus, für die endlose Verwandlung der Formen einstehen wird. Gerade darin liegt die positive Verführungskraft von De Imaginum. Man kann sich so in Brunos Schrift weder auf mentale noch auf bildliche oder buchstabliche Repräsentationsmodelle vertrauen. Ganz im Gegenteil, der technische Apparat, das Auge, hat sich nicht im Griff, begreift sich selbst nicht, because the eye sees other things. It does not see itself. Und auch der Geist, das Denken, ist ein Verfahren, das durch sich selbst sich nicht erkennt. For our intellect cannot see itself, and all things in themselves except in an outward appearance, likeness, image, shape or sign. Daraus folgert Bruno dann, this means that we do not understand by any simpleness, condition and unity, but by composition, combination, plurality of terms, by means of discourse and reflection. Und De Imaginum eröffnet, ohne das Wort Wort oder das Wort Ort im Titel zu führen, genau das, eine Theorie der Signifikation der Welt, die den Prozess der Signifikation nicht nur auf topische Rede und systematische Aussage herunterbricht, sondern auch auf der Annahme einer Metaphorizität und Materialität der Sprache selbst aufbaut. Das Double Bind eines Bilderdenkens und bildlichen Denkens, das De Imaginum betreibt, mag das verdeutlichen. Zum einen wird das Denken in Bildern als übergeordnete Verfahrensform des Wissens generell ausgewiesen, zum anderen das Bild auf einen spezifischen Begriff, Imago, hin limitiert. Solche konzeptuellen Doppelungen in Brunos Zeichentheorie machen die kuriose Spannung aus, die in De Imaginum nie aufgelöst wird. Immer geht es um ein doppeltes, allgemeines Bilderdenken, sprachlichen Material und spezifischer Bildbegriff. Doppelungen wiederholen sich auch in anderen theoretischen Metaphern, etwa in der Spiegelmetapher. Einerseits ist der Spiegel konstruktiv, produziert die Ideen, die Formen, die Bilder. Andererseits ist der Spiegel selbst ein Bild unter anderem. So eröffnet De Imaginum ein Denken in der Materialität der Schrift als sichtbarer Form und ein Denken der sichtbaren Form, das sich ohne die Schrift nicht erklären kann. Über den Sehsinn heißt es deshalb: In this art, all things can be used under the name of image, and through the objects of this sense, we signify the objects of all the appetites and the cognitive faculties, in the same way that we describe and reveal all things by means of visible letters. Die hier behauptete Vergleichbarkeit, same way, zwischen Sehsinn und Bildbegriff, zwischen der sichtbaren Form der Dinge und ihrer Beziehung durch Buchstaben und Worte, lässt anklingen, was Foucault als Ähnlichkeitsdenken der Renaissance generell als Überlagerung von Semiologie und Hermeneutik beschrieben hat. Da gehe ich nicht weiter drauf ein. Ich versuche jetzt mal ganz konkret an einem Bild, das Bruno beschreibt, zu zeigen, wie das bei ihm funktioniert. Am vierten Siegel des dritten Buchs möchte ich kurz zeigen, wie De Imaginum mit Bild und Wort im Einzelfall verfahren wird, wie, ganz im Sinne von De Saint, Imagination durch Lektüre angestoßen wird, wie sich so der Raum nur noch in der Vorstellung, die eine Lektüre eröffnet, zu erkennen gibt. Während De Imaginum durchgängig auf Lektüren anderer Texte durch die Vielschichtigkeit seiner Traditionszusammenhänge hinweist und sozusagen, das ist ein Klassiker der Renaissance, also die Renaissance-Gelehrten machen das sehr häufig und geben die Quellen nicht an, bis Montaigne daraus sozusagen eine Tugend macht. Aber bis dahin ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man das nicht nachweisen muss. Und so ist Bruno natürlich auch. Also, aber im Einzelfall wird konkret nachlesbar, wie zentrale Lektüren die Imagination und somit die Orchestrierung des Gedächtnisses und damit auch des Weltwissens lenken sollten. Ich lasse mal den kleinen Aristoteles-Teil weg. Anders als bei Aristoteles Phantasia-Begriff bindet das vierte Siegel, Proteus im Haus der Mnemosyne überschrieben, die Imaginationsfunktion des Gedächtnisses an die Lektüre von Vergils Aeneas. Dabei macht der Untertitel des Siegels deutlich, dass Proteus im Haus der Mnemosyne ein, aber auch ausgeht. Die Wahl des Proteus spielt dabei, wie schon der doppelte Bildbegriff, eine zentrale theoretische Rolle. Denn Proteus ist sowohl intertextuelle Figur, von Homer über Vergil und Ovid bis in die Holzschnitte des Emblematum Liber von Andreas Alciatus anzutreffen, und Lektüreprinzip selbst. Denn Bruno wird als Proteus Sätze aus der Aeneis ausschneiden und diese in eine eigene Form der Imagination bringen, und zwar der räumlichen Imagination bringen. Und es ist vielleicht kein Zufall, das sich in Bezug auf das eigene Schreiben auch Derrida an der Figur des Proteus abgearbeitet hat. I loved precisely what Jeet said about Proteus and I naively identified with him who identified himself, if that's possible, with Proteus. Daher kommt eigentlich mein Bruno-Interesse, ist über Derrida, aber es gibt keinen Derrida-Teil hier, zum Glück. Proteus ist das Beispiel des Beispiels, denn er trägt jede einzelne Form der sprachlichen Verwandlung in sich, wie auch die doppelte die Form der Verwandlung selbst ist. Und darin entspricht Proteus auch dem doppelten Bildbegriff bei Bruno. You know Proteus, he on whom it was conferred to be able to switch shapes to any and all, who shows everything and from everything, revealing all from all. Was eine ganz klare Referenz auch auf das ganze Haus und die ganze final teleologische Dimension dieser Debatten ist. He fits all to words and gestures, so that in its person may repose its very own signs and numbers. Brunus Proteus wird nicht in der Schrift überwältigt, sondern schneidet sich die Worte zurecht. Fits all to words. Er offenbart zugleich die Weisheit des All in All. Und er ist nicht nur reine Form, sondern agiert im Mittelpunkt der materiellen Formen, der Worte, der Bilder, der Gesten und der Zeichen. Nicht nur schafft er die Formen, er wird auch in den Formen erschaffen. Er ist Herrscher der Transformationen zwischen den Formen und zugleich Beherrschter der Verwandlungen selbst. Besiegt wird er nicht wie der homerische Proteus in einer Narratio des Menelaos, die von den Verwandlungen berichtet, ohne sich selbst zu verwandeln. Brunus Proteus ist souverän, soweit er die Form der Verwandlung und die Verwandlung der Form zirkulär walten lässt und ambivalent, soweit er jeder Form die Möglichkeit belässt, zugleich ihre allgemeine Formhaftigkeit als auch ihre konkrete Form darzustellen. Brunus Proteus gelingt das, indem er aus der Lektüre der Aeneis eine eigene Geschichte imaginiert, die die wissenstopischen Orientierungen von Wort und Bild in der Schrift folgen. Arma virumque und so weiter, so beginnt die Aeneis, Kriegstaten will ich besingen, den Helden dazu, der als Flüchtling, Opfer des Schicksals, von Troja zuerst Italien erreichte, dort, wo er später Lavinium gründete. So beginnt die Aeneis und aus den Anfangszeiten filtert Bruno als Proteus, er nennt sich auch selbst Proteus, eine Wortliste heraus, ja? Amatus, wir und so weiter. Aus dieser Wortliste dann, die Bruno Materie und Form gibt, werden die Bilder des Siegels geschöpft. Aus der Wortreihe ergibt sich zunächst eine Satzreihe, und in der jeder Satz mit Ich sehe beginnt. Bruno sieht Aeneas aufbrechen, er sieht die Bewegung als Schicksal, die Zeit als Verlust des Vaterlandes. Also ich sehe die Zeit als Verlust des Vaterlands, ich sehe die Leere als meine Frau, ich sehe das Unendliche als den Strand. Auf diese Weise solle man Bilder schaffen, und zwar Bilder, die die Sinne ansprechen und selbst das noch aussprechen können, was nicht in den Sinnen selbst gelegen hat. In this way you can capture, if you are skilled under an image, which answers to the senses, that which eludes the senses. Die aus den Worten der Lektüre evozierten Vorstellungsbilder sind in der Lage, mehr zu zeigen als nur das, was ihnen von den Sinnen diktiert wird. Auf diese erste aus Worten geschöpfte Bildreihe folgt eine zweite Wortreihe mit der Überschrift Proteus in the House of Pallas, where Gorgias is. Im Haus der Wahrheit, Pallas Athene, nun, dass die Rhetorik mit einschließt, Gorgias aus dem Platon-Dialog, verfährt Proteus anders und doch ähnlich wie im Haus des Gedächtnisses. Denn in der zweiten Wortreihe, die sich aus der ersten mit leichten Anwandlungen ergibt, sollen die Worte gewonnen werden, die die ganze Welt beschreiben lassen. Er zitiert wieder Arma, Viris und so weiter. In aufsteigender Reihe werden diese Worte begrifflich anschaulich dann weiter umschrieben. An die Seite der Waffen, Arma, treten die Herrscher, zu den Streitkämpfen Viris, treten die Untergebenen, zu den Kriegsliedern die Poeten und so weiter. Am Ende dieser über Syntax und Wortlisten evozierten Bilder taucht Proteus wieder auf. Er seien alle Bilder transformierbar durch Mittel, mit denen wir Ordnung schaffen und alles erklären. Die bis dahin vorgeführten Metamorphosen erklären sich linguistisch durch paradigmatische Ergänzungen syntaktischer Wortachsen. Nun wird Bruno als Proteus zudem noch Wortmetamorphosen in Anspruch nehmen, deren Ausgangspunkt ebenfalls in Vergils Anfangszeichen der Aeneis nehmen. Kommata trennen nun die Syntax auf in einzelne Worte. Es geht nicht mehr um einen syntaktisch nachvollziehbaren Zusammenhang der Worte untereinander, sondern um die Potentialität oder Einigung des einzelnen Wortes für Metamorphosen. Brunos Verfahren hier ist nicht mehr auf eine Buchstaben- oder Figurenkombinatorik rückführbar, sondern allein von Lektüre bestimmt. Im Haus des Gedächtnisses und im Haus der Wahrheit ist Proteus nur Leser oder ein Leser. Der Raum, den er als Leser zum Ausgangspunkt seiner imaginären Reisen nimmt, ist der Raum der Schrift, ist die Textstelle, die er am Textanfang der Aeneis findet. Hier wird die Erfindung des Narrativs eingeleitet, die Imagination ausgerichtet, die Gedächtnis- und Welterklärung steuern soll. Das Papier, Charta, ist der Locus Locorum Brunus, ist der Ort, an dem sich Fern- und Durchsicht der Perspektive, Nahsicht der Schrift und Lektüre treffen, wo sich Erfindung, Inventio und Spurenlese, Venatio, verbinden und Navigationsfahrten in der Lektüre in Ausgang nehmen, um sie in der Imagination fortzusetzen. Ich breche hier ab und bleibe die Erklärung jenseits der Andeutung, dass technische Voraussetzungen wie Perspektive und Buchdruck ihre Hand im Spiel hatten, schuldig, warum in Literatur und Epistemologie zeitgleich das Haus seinen Status als primäre Erfindung einbüßt und seine Architektur in den Schriftraum selbst hinein aufgelöst wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und dann können wir diskutieren. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt, aber ich habe keine These dazu.